arbeitest mit ganz vielen Sportlern, extrem erfolgreichen Sportlern zusammen. Wenn wir jetzt kurz mal das Thema Hochsensitivität verlassen und du mal einen Blick auf all deine Klienten aus der Metaperspektive gibst, weil wir auch hier viel über Erfolgsmuster sprechen. Gibt es etwas, wo du sagst, das haben die alle oder die meisten gemeinsam? Also so einen roten Faden, der sich durch die Olympiasieger, durch die Bundesligaspieler, Champions League-Teilnehmer etc. zieht. Was kannst du da für gemeinsame Merkmale feststellen?
Also das Erste, wenn man es negativ bewertet, ich kenne keinen, der keine Ängste hat.
Okay.
Nur die, die da oben sind, die gehen anders damit um.
Lass uns da mal direkt einsteigen, bevor wir die Liste fertig machen, weil es ist ja so ein Irrglaube, dass die Menschen, die Ängste haben, sich damit ein bisschen alleine fühlen und schwach fühlen und die, die man im Fernsehen sieht, auf Social Media, die Pokale hochtragen, die sind vermeintlich angstfrei. So, und jetzt kannst du aber bei diesen Menschen hinter die Kulissen sehen und ohne Namen zu nennen, welche Ängste haben diese Menschen und wie gehen sie anders damit um als Menschen, die da ungeübt sind?
Manche kompensiert es halt weg und wird pathologisch. Mein Per Mertesacker, der hat ja irgendwann gesagt, dass er vor jedem Spiel Durchfall hat und so. Ne? Das ist halt immer gut, wenn man das nach der Karriere sagt. Ist gut, dass man sagt. Aber viel wichtiger wäre, sich die Themen auch mal während der Karriere dann nach außen zu bringen. Eben um so bestimmte Themen zu enttabuisieren. Also du kannst es, wenn du es wegdrückst, viele sind so stark im Kopf, dass sie es wegdrücken können. Die reagieren dann, also mit das Körperliche, die somatisieren. Viele können es dann ausblenden. Aber es gibt keinen, ich kenne keinen, der keine hat. Und mit denen ich arbeite, sind oft Sportler, die mal was vorgelegt haben, dann das nicht mehr bestätigen konnten und jetzt dann irgendwie ganz nach oben sind. Die gehen ganz anders damit um, weil sie bejahen diese Angst, zumindest mit sich selbst. Die wissen, dass sie mit ihrer Angst liefern können.
Und wie sieht sowas konkret aus? Das klingt immer so schön, so integrieren und annehmen und sowas. Aber wie würde sowas im Alltag konkret im Sinn von Handlungsempfehlungen aussehen? Also ein Hochleister, ob Sport, Geschäft, Familie, wie auch immer, bemerkt, dass Ängste ihn limitieren, dass sie ihn mental belasten. Was kann man im Alltag tun, um dieses Gefühl zu lindern oder eben anzunehmen?
Also um es ganz vereinfacht, ist es erstens, indem ich mir eingestehe, dass ich Ängste habe. Da kacken schon viele ab. Zweitens, dass sie sich eingestehen, dass sie Ängste haben darf. Dann kacken noch mehr ab. Drittens, dass sie lernen, dass die Ängste Teil ihres Seins sind. Das sind nur die ganz wenigsten. Und viertens ist, wenn ich die Bewertungen und die Vergleiche weglasse. Und wenn du das durchgeschafft hast, dann kannst du mit Ängsten umgehen. Aber die meisten schon bei der ersten Aufgabe einzugestehen, Ängste zu haben und vor allen Dingen auch sie zu benennen.
Dann fangen wir da mal an. Warum sind wir so schlecht darin, das anzunehmen, dass wir Angst haben? Jeder weiß, dass es ein physiologischer Überlebensmechanismus erstmal ist. Und trotzdem will jeder angstfrei sein, stark sein, männlich sein, was auch immer für Attribute das vermeintliche Gegenteil von ängstlich sind. Woran liegt das?
Also es sind verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich, mein Vater ist ein Kriegskind. Und viele, die Älteren, sind großgezogen, ein deutscher Junge weint nicht, ein deutscher Junge kennt keinen Schmerz, ein deutscher Junge hat keine Gefühle. Das sind aber immer die Älteren, die heute in Führungsebene sind, haben auch Eltern, die Kriegs- und Nachkriegskinder sind. Mhm. Und die sind genauso auch groß geworden, erzogen worden und genauso leben die aber auch. Ich bin jetzt schon ziemlich reflektiert, aber hättest du mich mit Anfang 20 gesagt, hey, du hast Angst, und ich sage, ich Spinner, ich niemals, ich bin eiskalt und cool. So hätte ich es damals geantwortet. Und heute gehe ich ganz anders damit. Deshalb rede ich ja offen über meine Parkplatzthematik. Ne? Weil zu mir hat noch keiner gesagt, hey, du hast aber ein Rad ab. Ne? Mhm. Das heißt, du hörst es, du musst halt lernen, dass es einfach Teil deines Seins ist. Das Zweite ist natürlich auch Medien, medial. Ich meine, du siehst keinen Schwabbelbauch, der eine Badehose verkauft. Mhm. Auf dem Plakat. Mhm. Ist halt so. Obwohl wahrscheinlich deutlich mehr Schwabbelbäuche, ganz liebevoll gemeint, natürlich Badehosen brauchen, die so entstehen als Adonisse mit Sixpack. Ne? Ich kenne auch einige Models und so, ne? Das ist nicht angenehm, was die machen, damit sie so ein Sixpack auch demonstrieren können. Also wir haben einfach so ein verqueres Thema, okay, wie muss ich sein, um erfolgreich zu sein, um letztendlich angstfrei durchs Leben zu gehen und. Aber also entscheidend ist, es ist eine deutsche Kultur, dass wir keine Gefühle als Männer zeigen dürfen. Deshalb sage ich ja auch, wir sind momentan in der Phase der Emanzipation des Mannes.
Es würden jetzt viele ironisch verstehen, denn was die Emanzipation der Frau ist, wissen wir. Hat in 60er, 70er Jahren, denke ich, gestartet, ist in je nach Lebensbereich immer noch im Gange. Was genau meinst du mit der Emanzipation des Mannes?
Okay, jetzt wenn man, das kennst du, Kondratjew.
Ja.
Der hat ja
die Zyklen.
So Zyklen. Und eine war jetzt zum Beispiel dann auch die sexuelle Revolution in 68er und danach die Emanzipation der Frau, so Anfang 70er, weil vorher mussten ja als Mann musste er unterschreiben den Arbeitsvertrag der Frau und eine Frau durfte ohne Einwilligung des Mannes zum Beispiel keinen Führerschein machen. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, da musste mein Papa unterschreiben, dass der überhaupt einen Führerschein machen darf. Ne? Dann kam ja dann irgendwann die Hightech-Revolution, das heißt, es wurde extrem viel in Computer, in Maschinen investiert. So bis um die 2000er. Ab den 2000er kamen wir back to the roots des Menschsein. Und all die Zeit lang sind Männer immer so großgezogen, Männer dürfen keine Schwächen zeigen, Männer dürfen keine Ängste zeigen, Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Und irgendwann ist natürlich klar, wenn die Frauen sich emanzipieren, dann nehmen die ja dann oft Rollen ein. Dann hast du eine starke Frau mit einem starken Mann und so. Und hast viele starke Frauen wollen ja unbedingt einen starken Mann, obwohl sie damit gar nicht umgehen können. Also muss ja letztendlich um den nächsten Schritt in der Evolutions- um mit dem Wahnsinn klarzukommen, der Mann sich emanzipieren, das heißt dazu stehen, dass er eben Gefühle hat, Sensibilität da ist, dass er Ängste hat. Mhm. Weil nur deshalb habe ich ja die Chance, jetzt evolutionsbiologisch betrachtet, das neue Zeitalter, das heißt die Schnelligkeit, mit dem das alles stattfindet, letztendlich dann auch zu adaptieren. Weil wir mit Sicherheit mindestens, provokativ 30% unserer täglichen Energie damit verschwenden, die Emotionen unter den Deckel zu halten, die wir denken, dass wir unter den Deckel halten müssen. Mhm. Ängste, Sensibilität. Da gibt es eine nette Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Zwei nette Geschichten, ganz kurz. Die eine ist, ich war beim Vortrag, da hat ein Vorstand von einem großen Mittelständler gesprochen und hat erzählt, was er alles Tolles für ihre Mitarbeiter macht. Dann kam eine Fragerunde und habe ich ihn gefragt, hey, was macht ihr eigentlich mit euch im Vorstand so untereinander? Ja, wir haben Coaches, bla bla und so. Sag, hey, stopp, was macht ihr denn eigentlich für eure eigene Entwicklung so mit Ängsten und so umzugehen? Dann geht er zurück, guckt mich an und sagt, ja, so Ringereien, Scheiß, mache ich nicht. Oder machen wir nicht, das machen wir nicht. Mhm. Und dann hat er mich dann geflissentlich ignoriert. Zweite geile Geschichte. Da war ein Manager bei mir, der war kurz vor Burnout, mit Automobil groß, mittel zu zwei, ein Drittel oben und die hatten eine Frau als Führungsposition. Und die hat halt so cholerisch geführt, so wie man hat. Der dachte, okay, ich muss halt so führen. Und damit konnte er überhaupt nicht klarkommen. Und dann hat er von mir die Aufgabe gekriegt, hey, wenn die wieder durchdreht, Hand heben, sagen Stopp. Das verletzt mich. Nein, das kann ich nicht sagen. Was denken denn die alle über mich? Niemals, nur über meine Leiche. Und so ging es immer ein paar Mal hin und her. Und irgendwann mal Gedächtnisprotokoll, klingelt mal Telefon. Er meldet sich, sagt, ich hab's getan. Wie, was getan? Ja, die hat wieder rumgetobt. Ich habe wieder so reagiert wie ich und dann kam irgendwie, ich wusste gar nicht warum, meine Hand hoch. Die guckt mich an, ich sage, hey, übrigens, das verletzt mich. Weil früher hat meine Mutter außen rumgeschrien, dann hat sie zugeschlagen. Mhm. Stille im Saal. Sagt ein anderer, ach übrigens, mich verletzt es auch. Ein Dritter aus der Ecke muss wohl gesagt haben, ach übrigens, ich finde es auch scheiße, mich verletzt es tierisch. Die Frau hat angefangen zu weinen und ab dem Moment hat sie das komplett verändert. Die hat ihren Führungsstil verändert. Der Kollege war nicht mehr nahe von Burnout. Die haben irgendwie zusammen, haben offen miteinander gesprochen. Mhm. Nur weil ein Mann die Eier hatte zu sagen, das verletzt mich. Und wie viele Männer kennst du denn, die sagen, ach übrigens, das verletzt mich jetzt?
Ich habe es zumindest noch nie erlebt. Ich bin nicht in jedem Meeting dabei, aber wahrscheinlich passiert selten bis gar
genau.
nicht, je nach Kultur.
Und das meine ich mit Emanzipation, dass wir Männer lernen, dass es einfach da ist und da sein darf. Weil dann müssen wir die 30% Energie nicht wieder irgendwo anders verblembern, sondern können die in sinnvolle Themen investieren.
Verstanden. Das heißt, um den Teil nochmal kurz zusammenzufassen, du sagst Glaubenssätze, die wir aus anderen Generationen übernommen haben, was das Thema Gefühle, vor allem negativ belegte Gefühle wie Angst betrifft, hindern uns erstmal daran, die überhaupt zuzulassen. Ja. Und aus der Unterdrückung entstehen dann Verhaltensweisen, die uns eher schaden statt nützen. Das heißt, Schritt 1 wäre, an diesen Glaubenssatz ranzugehen. Wir sprechen hier viel über Glaubenssätze im Podcast und Glaubenssätze sind ja erstmal eine Überzeugung, die man aus der Kindheit, Jugend von anderen, ob das Eltern, Lehrer, Trainer sind, übernommen hat, die aber oft in der Realität nicht mehr so dienlich sind. Wie ist deine Methode, wenn du mit deinen Klienten arbeitest, wie man möglichst schnell, möglichst effektiv diese Glaubenssätze so korrigiert, dass sie einem dienlicher sind?
Indem ich denen sage, dass es gar kein Glaubenssatz ist.
Okay.
Weil das ist ja was sie mitbringen. Also es gibt keinen Mensch, der keine Angst hat, und ein HSP-Loader Angst, den gibt es sowieso nicht. Mhm. Das heißt, das ist kein Glaubenssatz, sondern das ist einfach das, was sie mitbringen.
Wo ist für dich der Unterschied zwischen...
Das eine ist, mir sagt es jemand vor, also die Eltern sagen, hey, du darfst jetzt, ein deutscher Junge weint nicht, also bin ich großgezogen worden und es darf keine Sensibel, keine Schwäche zeigen. Mhm. Und das andere ist, die Angst ist einfach da und gehört zu mir, wie die Luft zum Atmen. Mhm. Als systemeigenes Korrektiv, nennen wir es, weiß ich nicht, fällt mir gerade schwierig, einen Begriff zu finden. Also eher mal, dass es kein Glaubenssatz ist, sondern es einfach da ist,
ja,
wie die Lunge, wie die Herz, ja, ein Gewissenssatz, wie Menschensatz. Mhm. Und es gehört zu uns, wie wir halt ein Herz haben, eine Lunge haben, so gehören die Ängste genauso dazu. Weil damit nehme ich schon mal den Druck raus, ja, meine Eltern könnten wieder vielleicht was Falsches mir erzählt haben.
Mhm. In die Schiene, du wechselst das Spielfeld quasi.
Genau. Das heißt, du machst was, ich bin hilflos in Anführungszeichen oder ohnmächtig, weil mir es jemand vorgesungen hat, hinzu, ich entscheide selber, dass es so ist.
Es klingt erstmal bestechend genial. Jetzt habe ich auch selber mit Glaubenssätzen und erlebe viele Menschen, das Fatale ist ja in den Situationen, wo Stress kommt, wo Ängste kommen, wo man nicht mehr nachdenkt. Da wirken sie gefühlsbeeinflussend und verhaltensbeeinflussend.
Ja.
Also wie schaffen wir es, dass diese Wahrheit, die du den Menschen mitgibst, die ja einfach auf dem Tisch liegt und wahr ist, wie sie aber trotzdem so ins Bewusstsein und ins Unterbewusstsein diffundiert, damit sie eben diesen Glaubenssatz auch verdrängt oder ablöst?
Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, weil die verschiedene Dimensionen einfach auch hat. Ne? Mhm. Das eine ist ja letztendlich, wir sind ja immer, es ist relativ einfach zu sagen, meine Eltern haben es mir erzählt, meine Eltern haben es mich so genannt, meine Eltern haben es mir vorgelebt. Ich sage immer, der Mensch wird ja von seinen Eltern bis zum ca. 40. Lebensjahr geprägt.
40,
bis
4-0.
Bis zum 40. Lebensjahr. Okay. Ja, ne? Weil ab dem ist es nämlich so, dass man sich normalerweise von den Eltern verabschiedet, also die sterben dann irgendwann. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass sie weg müssen, sondern und das Verhaltensmuster unserer Eltern ist ja auch das, was unser Überleben garantiert sichert. Das ist ja das, was auch im Stammhirn angelegt ist. Ne? Und du kennst es ja auch, wenn man dann so pubertär ist und jung ist und sagt, so wie meine Alten werde ich nie. Ne? Und dann hat man irgendwann, dann macht man den Halligalli und ist dann eigenes Leben. Irgendwann hat man Familie, Kinder. Und die meisten sagen dann, oh scheiße, jetzt bin ich genauso wie meine Alten. Ne? Mhm. Weil das sind Muster, die uns vorgelebt werden und die wir nachleben, ohne sie zu hinterfragen, weil das Sicherheit bedeutet, okay, wenn die überleben, also wenn die es überlebt haben, dann überleben wir auch. Jetzt haben wir aber die letzten Jahrzehnte ein Riesenproblem, Handys. Das heißt, viele sagen, ja, früher gab es das nicht, also früher haben es doch auch geschafft. Früher hat man es eben deshalb geschafft, weil eine ganz andere Zeitachse zwischen bestimmten Themen war. Damals hat man noch einen Brief geschrieben, und dann war der 2-3 Tage unterwegs, dann kam 2-3 Tage wieder, bis der Brief kam. Heute sind es 5 Sekunden und hast die Nachricht weggeschickt. Das heißt, wir sind einer ganz anderen Geschwindigkeit unterliegen wir, die ja auch wieder Einfluss auf uns hat. Und die müssen wir auch irgendwie kontrollieren. Aber jetzt sind wir genauso geprägt durch unsere Eltern, so wie die sind. Und jetzt haben wir ein Problem. Mhm. Die Schnelligkeit gegen versus Glaubenssätze, Muster, die uns vorgelebt werden, wo das Stammhirn sagt, ja, aber mach die mal, weil deine Alten haben es gemacht. Also muss es auch machen. Das Alten meine ich, ist nicht despektierlich, nicht falsch.
Ich verstehe es komplett, ja.
Nur für die anderen, dass sie denken, dass ich bin da sehr locker in der im Aussprechen. Ne? Und letztendlich ist es halt immer einfach zu sagen, ja, meine Eltern haben es versammelt. Mhm. Jetzt habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob es in dem Kontext passt, letztendlich meine Eltern ja auch so, wie sie sind. Und ich habe, also beide leben nicht mehr, ne? Aber ich hatte einen extremen Frieden damit. Und eins, da hatte ich auch einen Coach mit dabei unterholfen, weil am Anfang hatte ich auch immer gedacht, die machen alles verkehrt. Kennst du wahrscheinlich auch, nicht? Irgendwann sagten deine Kinder auch, hättest du das damals und so gemacht. Also irgendwann wären wir ja irgendwie damit konfrontiert, dass wir ja jetzt irgendwas verkehrt gemacht haben. Mhm. Aber es gibt halt eine einzige entscheidende Sache, weil viele sagen, ja, weil meine Eltern das so und so gemacht haben, bin ich heute so und so. Finde den Fehler. Der Fehler ist ganz einfach, wir kennen nur das eine Leben. Alles andere ist eine Sehnsucht und eine Fiktion. Und du weißt ja wahrscheinlich selber, wir haben alle schon mal Sehnsüchte entwickelt. Und was ist, wenn du eine Sehnsucht hast und die sich nicht bewahrheitet, geht es dir dann gut oder nicht gut?
Enttäuschung.
Genau. Redest du darüber? wenn es hochkommt, im Normalfall?
Themenspezifisch. Mit meiner Frau kann ich über viel reden, aber sicher habe ich nicht jede Enttäuschung mit ihr besprochen.
Das heißt, wir machen es mit uns selber. Und wenn wir es mit uns selber ausmachen, was passiert dann? In der Logik, das Thema ist ja deswegen nicht weg, sonst wird immer stärker. Mhm. Das heißt, du hinterfragst dich immer selber und denkst, hey, warum schaffe ich das nicht, alles drum und dran. Das heißt, das Selbstwertgefühl wird immer geringer. Mhm. Und wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, die eben solche Geschichten mit Eltern haben, die einzige Frage, hey, du wirfst deinen Eltern vor, dass wenn die anders reagiert hätten, dein Leben heute anders verlaufen würde. Mhm. Woher weißt du das?
Hypothese.
Genau, du kennst nur das eine. Also wieso willst du jemandem was vorwerfen, was du nicht weißt, wenn es anders wäre, das deswegen besser wäre. Und das sind die meisten, gucken mich an und sagen, stimmt. Bei dem einen produziere ich mich als Opfer meiner Eltern, meiner Erziehung, meiner Glaubenssätze, meiner Wertvorstellung, die ich mir übernommen habe. Beim anderen übernehme ich das Zepter selber in der Hand, genauso wie der Kleid, zu sagen, hey, Angst gehört zu mir wie die Luft zum Atmen, wie mein Herz, wie meine Lunge, wie meine Hand, wie mein Fuß. Und damit enttabuisiere ich es, damit mache ich es für mich selber auch, übernehme ich die Verantwortung auch für mich selber und dann wird es auch einfacher, bestimmte Dinge auch anders zu betrachten. Mhm. Ich hätte allen Grund, meine Eltern, das habe ich früher auch gemacht, alle Vorwürfe zu machen. Heute null. Ich kenne nur das eine Leben.
Das hattest du am Anfang schon angedeutet, deshalb lass uns da mal reingehen, weil es gibt viele Menschen, die mit dem Vergeben oder Verzeihen ihre gewissen Herausforderungen haben. Insbesondere, wenn man das Gefühl in sich trägt, dass die es nicht verdient haben, Person XY, ob Eltern, wer auch immer, Freunde oder sowas, dass sie es nicht verdient haben, dass man ihnen verzeiht. Jetzt hast du deinen Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen und du hättest jeden Grund, objektiv gesehen, da sehr viel Groll zu hegen. Also nimm uns doch bitte mal in deinen Weg mit, wie dir das gelungen ist. Wir können nicht den ganzen Prozess im Detail durchgehen, aber was sind so Eckpunkte, die Menschen sich anschauen dürfen, wenn sie sagen, ich möchte da endlich loslassen?
Also ich habe natürlich das am Anfang so gemacht, was alle machen, weil ich so bin, wie ich bin, bin ich deshalb, weil meine Eltern das so gemacht haben, wie ich bin. Mhm. Und natürlich habe ich am Anfang auch Vorwürfe und wusste alles besser und bla und so und habe gedacht, ihr böse und so. Ich habe dann aber irgendwann bin ich mal einen guten Coach gekommen, der mir genau auch diese Frage gestellt hat. Er sagt, du wirst erst immer das vor, was deine Eltern falsch gemacht hast, aber du weißt schon, dass du dann Opfer deiner Eltern bist. Da bin ich erstmal, ich Opfer niemals. Weil keiner will Opfer sein, das war das Erste. Und das Zweite war, er hat mir, oder die, es war eine Frau, hat mir genau die Frage gestellt. Woher willst du denn wissen, dass wenn deine Eltern anders gewesen wären, du nicht heute als Junkie in der Gosse sitzt oder sonst irgendwie, sondern da bist, wo du bist. Woher willst du es wissen? Mhm. Weil es könnte ja beschissener laufen. Dann gucke ich es an und sage, stimmt. Und ab dem Moment ist wie so ein Schalldos bei mir rumgelegt hat, wo ich gemerkt habe, hey, stimmt, ich kenne nur das eine Leben. Also warum soll ich jetzt über was Kram sein, was war, so wie es war, was ich aber nicht mehr ändern kann. Mhm. Also reine Logik. Mhm. Und dann kam am Ende wieder, und dann habe ich wirklich verstanden, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich die Sehnsüchte nochmal hinterfragt, die ich drauf aufgebaut habe, genau deshalb, weil ich ja gedacht habe, wenn ich so erzogen worden bin, müsste ich eigentlich anders sein, um das zu erreichen. Und wenn man das mal so ein bisschen auseinanderfriemelt, keep it simple, und die Bereitschaft hat, das zu tun, dann kann man sehr schnell einen Schalter auch umlegen, wo das System sagt, was er eh doof findet, dass du leidest. Ne? Nö, also leiden brauchen wir nicht mehr. Mhm. Weil viele, oder ich mache ja oft den Test, auch mit Sportler, Unternehmer, und die sollen einfach mal in sich reindenken, ich habe Ängste, was da passiert. Bei 98%, lasse ich ihm ein paar Sekunden Ruhe, sind ganz überrascht, dass sie auf einmal erst einen Widerstand haben und auf einmal aus dem Widerstand was ganz Normales wird. Und dann überrascht sind, dass es was ganz Normales ist. Und dann sage ich, genau das ist es. Und dann der nächste große Hürde ist, ja, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Was ja viele mittragen. Ne? Am Anfang großer Widerstand. Und wenn du damit arbeitest, eine Zeit lang, wird es leichter.